Barnabas, war also ein Mitglied der Gemeinde in Jerusalem. Danke. Und der Barnabas war ein guter Mann, voll dem Heiligen Geist. Ja, und Glaubens. Und er wurde von Jerusalem nach Antiochia gesandt. Was war denn das in Antiochia? Das ist also mal in der jetzigen, das ist also, glaube ich, also in der Türkei, nördlich von Libanon. Und, oder Syrien, pardon. Syrien, und danach kommt also Türkei. Und was ist geschehen in Antiochia? Ja, viele Griechen haben sich bekehrt. Griechen heißt für uns also mal alle Menschen, die nicht Juden sind. Ja, Menschen, die nicht von den Gesetz und was die Juden getan haben, erlebt haben, das sind also mal also komplett Heiden, die also wirklich also das erste Mal von Jesus hörten. Und was hier auch wichtig ist, da steht also mal also in dem Vers 26. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viel. In Antiochia würden die Jünger zuerst Christen genannt. Ja, also das ist also mal also nicht ohne weiteres, dass wir uns Christen nennen, weil wir dem Jesus folgen. Und da waren also diese Griechen, also diese Heiden, also sich bekehrt, und das war also wirklich sozusagen also ein Ausbruch des Geistes in diesen Stadt, dass viele sich also bekehrten. Ja, viel Volk, und dadurch hat Barnabas also mal so Gnade erlebt von Gott und viel Freude. Ja, wenn jemand sich bekehrt, man liest also im Evangelium, dass es im Himmel wirklich also viele sich also freuen werden. Aber ist das auch der Fall auch bei uns auch auf dieser Erde, wenn jemand sich bekehrt von seinem Altersleben, dass wir Freude haben, weil jemand also folge Jesus Christus. Ja. Also Barnabas wurde Zeuge der großen Freude, die erste Gemeinde in einer Umgebung erfüllte. Ja. Da das so viel Arbeit da war, hatte Barnabas den Paulus geholt. Ja. Allein schaffe ich nicht. Ich brauche Verstärkung. Ja. Und das ist also immer so, ne? Wenn in einer Gemeinde so viel Arbeit da ist, dann holen wir sich also Verstärkung. So wie, also wenn der Daniel nicht da ist, holen wir dann uns Verstärkung also von der Gemeinde in Nürnberg oder woanders oder von München nächste Woche. Ja, wir können das nicht schaffen. Wir sagen nicht, yes, we can, sondern also wir schaffen nicht, sondern wir holen uns also Hilfe von außen. Ja, also Barnabas hat gesehen, also einen Auftrag. Gut, das war ein Auftrag menschlich gesehen von Jerusalem nach Antiochia, aber der Barnabas, der hat also einen ganz anderen Blick gehabt. Sein Auftrag war direkt vom Herrn. Ja, und das ist also ein Unterschied. Ne? So sehe ich mich also mal also ausgesandt von einem Mensch oder von einer Gemeinde oder von denen, sondern ich sehe mich als ausgesandt vom Herrn. Ja, und das hat ihnen also mal also wirklich Freude und Kraft gegeben. Ja, Jesus war sein Auftraggeber. Ja, also ihm wollte er dienen und in allen Dingen seine Willen tun. Ja, und das war die Vollmacht Jesus Christus. Ja, und ohne Vollmacht natürlich klar, wenn ein Ausgesandter keine Vollmacht hat, dann kann er nicht ausrichten, oder? Ja, und daher ist es notwendig, dass wir diese Vollmacht also haben. Und um diese Vollmacht also zu bekommen, dann man muss also mal also nicht bei den Menschen suchen, sondern da oben, bei dem Herrn. Da steht also in Kolosser 1, Vers 28, Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in alle Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Ja. Wir predigen uns nicht selbst, wir selbst, sondern wir predigen Jesus Christus. Und das ist jetzt die Kraft, die also in der Botschaft also mal so steht. Wir predigen nicht also eine menschliche Botschaft, sondern eine göttliche Botschaft. Und die göttliche Botschaft kommt von Jesus Christus. Und das müssen wir bieten, jedes Mal, wenn man was hört, dass man bittet, ja Herr, hilf mir, dass ich das also annehme von dir aus. Ja. Ja, manchmal vergessen wir schnell die Hauptsache unseres Christseins. Ja, wofür sind wir da? Das ist in unserem Leben die Hauptsache zur Nebensache wird. Ja, wir vergessen, wer der Auftraggeber ist und wir tun also mal so was ganz anderes. Die erste Aufgabe war von Barnabas und Hauptsache sah er die Geschwister alle mit festen Herzen, ja, an dem Herrn zu bleiben, treu zu bleiben. Ja. Und eigentlich also in der Gemeinde ist genauso dasselbe. Wir untereinander auch, nicht nur hier oben, sondern auch untereinander, dass wir uns ermutigen, treu zu bleiben, bei dem Herrn zu bleiben. Ja, das ist unser Auftrag, ja, im Auftrag von oben, dass wir Geschwister mit festen Herzen bei dem Herrn bleiben. Ja, dass wir eine Herzensverbindung zu unserem Herrn, der Jesus Christus, unser Erlöser. Und jetzt komme ich also wieder auf dem Thema dieses Predigt, diese Herzensverbindung. Manchmal also haben wir alles im Kopf, also im Verstand. Ja, das stimmt, also was er sagt. Aber das muss also mal also im Herzens also bewegt werden, was der Herr sagt. Ja. Und sagt er, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. 1. Johannes 2. Bleibt in ihm. Ja. Und das ist, bleibt in ihm. Also das heißt also, wo kann das geschehen? Wie geschieht das, dass Jesus in uns bleibt? Ja. Aber die Beschaffenheit des menschlichen Herzens ist die Schlüssel der Jesus-Nachfolge. Unserem Herzens wird also mal also wirklich beleuchtet, erleuchtet von Herrn Jesus Christus. Ja. Ich werde dann meine neu verschiedenen Herzenseigenschaften also mal also nochmal ansprechen. Vielleicht könnt ihr was also davon was mitnehmen. Ja, die erste Beschaffenheit, ein reines Herz. Ja, glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Matthäus 5, Vers 8. Ja, glückselig, also ein reines Herz macht glücklich. Und das sieht man schon bei den Menschen, wenn die glücklich sind. Ja. Das eine Prediger also aus der Bibelschule Bracke damals vor vielen Jahren hat gesagt, also, dass die Christen, die sind also mal so wie also mal so ein Zugtier, die also immer den Kopf nach unten und läuft also mal so durch die Gegend und nicht nach vorne schauen. Das ist natürlich also eine ernste Frage. Ja, kann ich also nach vorne schauen und Freude oder glückselig sein? Können wir ein reines Herz haben? Ist das möglich? Ja? Wie geschieht das? Unsere Gewissen zeigt uns ein Hindernis. Zum Beispiel Sünde, die nicht ausgeräumt sind oder Unversöhnlichkeit, die zwischen zwei Menschen noch besteht. Oder mangelnde Vergebungsbereitschaft. Punkt, 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 Punkt. Es gibt viel anderes. Ja. Und doch, es gibt einen Weg, ein reines Herz zu haben. Ja, durch Jesus Christus. In 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen und loslassen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ja, das ist etwas, wo wir also beginnen können, von uns selbst, mit unserem Wille, dass wir uns erkennen und bekennen unsere Schuld. Kennt ihr die Geschichte von dem Fischfang mit Petrus auf dem See Genezareth? Ja. Nach dem vergeblichen Fischfang forderte Jesus Petrus auf, noch einmal auf dem See zu fahren. Das ist unmöglich. Also tagsüber, wenn es warm ist, da kommen keine Fische, da kann man, das geht nicht. Aber der tut das. Und sie fingen viel Fische. Da erkannte Petrus plötzlich sein unreines Herz. Und er bat Jesus, Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist die Schlüssel bei Petrus. Wie es im Herzen des Petrus aussah, wusste Jesus schon von vornherein. Er hat es gewusst. Er hat nicht gewartet, dass er also wirklich also mal so im Boot steigt und dann draußen und die Netzen also mal so im Wasser stellt, sondern er hat es gewusst. Aber bei uns ist es genauso, der weiß es schon. Bevor wir das bekannt haben, bevor wir das erkannt haben, unsere Schuld, weiß er schon. Jetzt steht also mal so dann, ja, ich will. Ja. Ja. Aber wir sind aber eindeutig, dass ein unreines Herz unvereinbar ist mit einem Leben mit Jesus. Ein Herz, der nicht gereinigt ist, hindert uns also, ein Leben mit Jesus zu haben. Eine volle Reinigung ist notwendig. Ja, zur Zeit, also in der modernen Zeit, haben wir also Waschmaschinen. Da kann man also irgendwo alles was reintun. Und dann irgendwo von Enkel oder von anders reintun. Und das kommt raus, wird gewaschen. Bei uns ist es genauso. Wir müssen also alles in die reinen Waschmaschinen also mal reintun. Dass das wirklich die Wiedererstellung der Verbindung zu unserem Herrn. Nur durch Jesus. Nur durch Jesus. Ja, ist das möglich. Und so wie hier steht, Psalm 51, Vers 12, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen Gewissengeist. Ja. Schaffe in mir. Ja. Von mir aus, wer bin ich denn? Aber der Herr kann das schaffen. Der Herr kann mir wirklich helfen, dass ich das erkennen und bekennt. Dass ich erkennt und bekennt, also was mich hindert, ein reines Herz zu haben. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Da sprach der David, der König David. Die zweite Beschaffenheit, ein festes Herz. Ja. Der Barnabas sprach selber zu den Neugläubigen, also in Antiochia, dass sie ein festes Herz haben sollten, beim Herrn zu bleiben. Ja, im Leben einer Nachfolger gibt es viele Entscheidungssituationen. Meistens kleine und wenig große. Dabei ist es zu wissen, für welchen wir uns entscheiden, für was wir uns entscheiden. Was für mein Leben wichtig ist, was ich will, was ich nicht will. Man kann zwischen immer zwei Fronten uns bewegen. In diese Richtung oder in diese Richtung. Ja, wir sind frei. Wir sind keine Marionette. Ne? Aber ein festes Herz verlangt nach dem Willen Gottes. Also wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, mein erster Gedanke sollte sein, was willst du, Herr, dass ich tue? Ja, oder ich mache, was ich will. Ja. Ja, und manchmal ist das nicht einfach zu unterscheiden. Was ist meine Wille? Was ist seine Wille? Was soll ich denn tun? Ja. Und ja, wir sind also mal also in dieser Welt und es gibt viele Angebote, die uns also natürlich also in eine Richtung oder in eine andere Richtung auch bringt. Ja. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Ja. Das ist natürlich eine Entscheidung, aber eins kann ich Ihnen sagen, also erfahrungsgemäß, wenn wir sagen, also ich bin nicht von dieser Welt, dann werden wir von den Menschen, die in dieser Welt leben, also wirklich also einen Kampf anzusagen haben. Da werden wir also mal also wirklich die Kontra also mal erleben. Ja. Ich bin nicht von dieser Welt. Du bist weltfremd. Du kennst dich nicht aus, du weißt nicht, was los ist. Du kennst den nicht oder den nicht oder den nicht. Das ist eigentlich egal, oder? Aber es ist so, ein festes Herz. Viele in dieser Welt ist verlogen. Und der Feind ist da. Wo der Herr da ist, dann ist der Feind da im Moment. Ist das so? Ja. Und er wird versuchen, mit allen Mitteln mich in eine andere Richtung zu bringen, also was der Herr möchte. Mit allen Mitteln. Ja. Aber der Herr kann also der Feind überwinden. Ja, wenn unser Herz unbeirrt beim Herrn bleibt. Und dies geschieht nicht, weil ich stark bin, sondern weil ich mit seiner Gnade auch rechnen. Hebräer 13,9: Lasset euch nicht mit mancherlei und fremden Lehren umtreiben, denn es ist ein köstliches Ding, dass das Erz fest werde, welches geschieht durch die Gnade. Ja. Es ist ein Geschenk Gottes, dass wir ein festes Erz auch haben können. Ja. Der Herr hilf uns. Die dritte Beschaffenheit, ein ungeteiltes Herz. Also, ja, Herr, aber da noch was. Wirklich glücklich werden wir also auch nicht in der Folge, wenn wir ein geteiltes Herz haben. Muss Jesus vielleicht unser Herz teilen? Will er das? Ist das ein Mensch, der uns wichtiger ist als Jesus? Ja, ich möchte euch also eine kleine Geschichte lesen, das also so verinnerlicht, was gemeint ist. Das ist vor 200 Jahren. Am Ende des amerikanischen Bürgerkrieges stand Präsident Lincoln, der Sieger mit den Generälen der besiegten Armee, vor einem Tisch, auf dem die Karte von Amerika lag. Ein General nach dem anderen machte einen Vorschlag. Wir sind bereit, diesen Teil unseres Landes der Regierung auszuliefern, aber diesen Teil wollen wir behalten. Das wollen wir behalten. Da legte Lincoln seine Hand auf die Landkarte und sagte: Meine Herren, meine Regierung will das alles haben. Und wir handeln oft wie diese besiegten Generäle. Wir sind von Jesus überwunden. Wir sind schon willig, ihm unser Leben auszuliefern. Und doch haben wir irgendwo ein Aber und fangen an zu feilschen. Aber das und das will ich behalten. Aber mein Herr, in dessen Dienst ich stehe, der legt seine Hand auf dein Leben und sagt: Ich will das alles haben. Alles. Ja, der Herr möchte alles von uns haben. Nicht einen kleinen Teil, das ist schwer, dass ich also alles geben kann. Ja, aber es bringt Segen. Ja, nun spricht Jesus das ungeteilte Herz, das auf Jesus ausgerichtet, gewinnt die richtige Einstellung. zu irdischen Dingen. Matthäus 6, 33, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Das ist nicht gern gehört in dieser Welt, wenn wir dann das sagen, wenn wir trachten am ersten nach dem Reich Gottes. Nicht nach dem neuen, also meine so Fernsehsendung oder nach dem neuen Urlaub, die ich also machen kann, dahin oder dahin oder. Nein, was willst du her? Ja. Und das ist wirklich also unserem Ich also in dem Tod geben. Ich will alles haben, alles von dir. Die vierte Beschaffenheit, ein zerbrochenes Herz. Ja, das wollen wir dann ungern haben. Das ist etwas, wo wir also mal so vielleicht rebellieren können. Ein zerbrochenes. Was zerbrochen ist, ist kaputt. Ja. Nun spricht Jesus, dass das ungeteilte Herz und auf Jesus ausgerichteter gewinnt die richtige Einstellung zu irdischen Dingen. Das haben wir schon gelesen, ne? Vorher trachtet am ersten nach dem, Entschuldigung. Petrus, nachdem er Jesus dreimal verleugnet hatte, als Jesus gefangen genommen wurde, was hat er denn getan? Er hat geweint. Er hat geweint. Ja, so musste vorher Jesus sagen, du wirst mich dreimal verleugnen. Ja. Vorher war er von sich stark überzeugt. Ich kann das machen. Ja. Ich brauch's niemand. Der Herr, ja. Nun musste Jesus sich im Lichte Jesus sehen und stellen, um sich selbst zu erkennen. Und das ist also eigentlich das Leben als Christ, dass wir uns in seine Lichte sehen können. Jesus ist Licht, ja, und in seinem Licht können wir uns erkennen. Aber dies bleibt keinem auf dem Weg der Nachfolge erspart. Das gilt für mich, das gilt für euch, das gilt für die Geschwister in Brasilien, ich habe vergessen den Namen des Dorfes. Nein, den Namen des Dorfes, wo ihr kommt. Tuyuchi. Auch im Tuyuchi. Ja, überall in der Welt. Ja. Dem Weg der Nachfolge, ja, ein zerbrochenes Herz. So arbeitet Jesus an uns. Ja, das ist ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob die moderne Erziehungswissenschaft also sowas also mal so bringt. Ein zerbrochenes Herz. Ob das also wirklich also modern ist, ob das wirklich gelehrt wird. Keine Ahnung, ich bin kein Erzieher. Aber es gibt eine Verheißung für alle, die diese Schmerzerfahrung durchmachen müssten. Jesus macht uns Hoffnung, diesem Weg zu gehen. Wenn wir keine Hoffnung hätten, das wäre also natürlich also tödlich. Aber wir haben Hoffnung, wenn wir ein zerbrochenes Herz haben. Und er sagt also in dem Psalm 51, Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstet und zerschlagenen Herz wirst du Gott nicht verraten. Das ist menschlich, ne? Wollen wir das ungern? Aber beim Herrn ist das also wirklich also wertgeachtet. Ja. Ein zerbrochenes Herz. Die fünfte Beschaffenheit. Ein dankbares Herz. Kennt ihr die Geschichte? 10 Männer wurden durch Jesus von den schrecklichen und unheilbaren Krankheit des Hausarztes befreit worden. 10 Männer. Die haben geschrien, als Jesus vorbeikam: Bitte, hilf uns, Herr. Wir wollen gesund werden. Wie viele sind wieder zurückgekommen und hat sich dankbar erwiesen? Eine. Ja. Aber 9 von ihnen dankten Jesus nicht für das Wunder, das er getan hatte. Nur einer kehrte um, als er sah, dass er gesund geworden ist. Ja. Und darüber verwunderte sich Jesus. Wo sind die denn die anderen? Wo sind sie? Und fragte danach, wo die 9 waren. Und der Mann, der umkehrte, war ein Samariter. Ist das ein Zufall? Das war keine Jude. Das war eine Samariter. Ja? Das war vielleicht ein Beispiel, ein gutes Beispiel für die Heiden, Christen, für die Griechen in Antiochia. Ja. Der Herz muss bewegt werden. Das ist das Innerste. Ich habe so oft gesagt, also hier, also zwischen meinem Verstand und meinem Herz, das sind Millionen von Kilometern Entfernung. Wenn man mit einer Rakete also mal durchgehen, dass das schneller geht, dass erreicht wird. Ob das erreicht wird, das weiß ich nicht. Ja, aber 9 davon nichts. Aber der dankbare Christ nimmt alles als Beweis der Güte Gottes. Ja. Es ist in einem Bedürfnis, dankbar zu sein, dem Herrn dafür zu danken. Es ist für Jesus ein Wohltun, wenn wir uns erinnern an allem, was er mir in meinem Leben Gutes getan hat. Vielleicht müssen wir so einen dicken, also mal so ein Heft und dann alles aufschreiben. Was habe ich Gutes mit dir erlebt? Was ist Gutes? Das ermutigt. Ja, 1. Thessaloniker 5, 18. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch. Seid dankbar in allen Dingen. Ja. 6. Beschaffenheit, ein gehorsames Herz. Beim Kindern, das ist also immer eine ernste Frage. Ne? Gehorsam. Tja, das ist ein schweres Wort. Salomo als jünger König sprach, du wolltest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben. Das ist so wie der Mose, der also wirklich also alles genossen hat, also in einem Haus des Pharao. Der Salomo, der hat also am Haus David, des König, eine sehr gute Bildung, Ausbildung und alles, was er also bekommen könnte. Aber das fehlt ihm was? Es fehlt ein kleines, das Pfeffer, die also mal also wirklich würzt. Ein gehorsames Herz. Ja, der hat also mal also erkannt seine Notlage. Wie soll ich so ein großes Volk also mal so herrschen und dirigieren? Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, viele Menschen tun das nicht, weil es ihnen schwerfällt, ihren Mangel zuzugeben. Warum ist das uns so schwer? Sind wir nicht bedürftig genug? Wollen wir um jeden Preis stark sein? Ich mach das. Ja. Aber seinen Mangel einzugestehen, dazu braucht man Demut. Den Mut, klein zu sein. Und der Salomo hat das also erkannt, also zumindest in der ersten Hälfte seines Lebens als Thronfolger. Ja, er hatte den Herrn lieb. Und das war der Schlüssel. Er hatte den Herrn lieb. Und wie können wir den Herrn lieb haben, wenn wir sein Wort lieb haben, wenn wir das mitnehmen für uns? was willst du mir sagen? Der spricht mit uns. Was könnte ihm noch fehlen, um das Regierungsamt anzutreten und einen guten König zu werden? Salomo wusste, was er unbedingt bräuchte, ein gehorsames Herz. Und wir? Also ich bin kein König, ne? Wir sind keine Könige, aber wir stehen immer wieder vor diesen Entscheidungen. Ob wir an unserem Platz Menschen unter Gott sein wollen oder nicht. Und wir haben von Natur kein gehorsames Herz. Darum dürfen wir bitten, wie Salomo es tat, und das gefällt Gott. Das gefällt Gott, dass wir ihn bitten. Tja, hilf mir, ein gehorsames Herz zu bekommen. Steht das in Römer 5, Vers 19. Denn gleich wie durch eines Menschen ungehorsam viele Sünder geworden sind, also auch durch eines gehorsam werden viele gerichtet. Nur durch Jesus. Nur durch Jesus. Die siebte Beschaffenheit, ein gottesfürchtiges Herz. Ja, wir sind nicht Sklaven, wir haben also keine fürchterliche Angst, unter einem Tyrannen zu leben. Aber vielmehr Ehrfurcht. Und wie zeigen sich Ehrfurcht? Indem wir Achtung und Wertschätzung gegenüber Gott und seine Gebote. Es ist nicht die Gottesfurcht, Angst vor der Bestrafung, sondern vielmehr die Scheu vor jeder Befleckung durch Sünde, durch die wir Gott betrüben. Das ist die Ehrfurcht Gottes. Das Ernstnehmen der Gebote Gottes kennzeichnet echte Gottesfurcht. Aber im Nachhinein, wenn ihr dann lest, also mal also in den Mosebüchern, dem 10 Gebote. Es ist alles drin. Braucht nicht was dazu zu sagen. Ist alles drin. Es ist ein starkes Zeichen unserer Liebe zu Jesus Christus und seine Gebote. Ein gottesfürchtiges Herz. In Johannes 9, 31, wir wissen aber, dass Gott die Sünder nicht hört, die Sünder, sondern so jemand gottesfürchtig ist und tut seinen Willen, dann hört er. Und das ist wichtig, dass wir einen Gott, der uns hört. Es ist immer schwierig, ne, wenn zwei Personen miteinander reden. Der eine redet und der andere, also der ist woanders, der hört nicht. Es erfordert ja wirklich Disziplin, dass wir also wirklich uns die Zeit nehmen, also mal also dem Herrn wirklich also zuhören. Ja, was willst du mir sagen? Ein gottesfürchtiges Herz. Die harte Beschaffenheit, ein brennendes Herz. Wenn es brennt, muss aufpassen, dass wir uns nicht verbrennen. Ne? Das ist schwierig. Kennt ihr die Geschichte von der Emmaus-Jünger, die von Jerusalem nach einem kleinen Dorf Richtung Jericho gelaufen sind, nach dem Tod Jesu? Da waren sie zusammen, die haben also über die Geschehnisse besprochen. Also, ja, ist der Herr also nicht mehr da, der ist tot und plötzlich kommt Jesus vorbei. Und was macht er? Der erklärt ihnen, was die Propheten gesprochen haben. Ja. Ja, und die beiden, die waren nach dem Tod Jesu entmutigt, in ihren Herzen glimmte nur noch eine kleine Glaubensflamme. Die waren so todtraurig. Und dann plötzlich nannte sich Jesus und fing an, ihnen die Schrift zu erklären. Ja. Ja, manchmal, also, ich weiß nicht immer, aber ich muss für mich sprechen. Ne? wenn ich dann mal so lese, also mal so die Schrift auch im Alten Testament, wenn ich das verstehe, was der Herr eigentlich sich offenbart, dann habe ich Freude, weil ich das verstanden habe, weil ich gesehen habe, der Herr noch spricht heute. Ja. Aber plötzlich nahte sich Jesus zu ihnen, ja, und fing an, die Schrift zu erklären. Was macht er zuerst? Er hörte ihre Klagen und legte ihnen das Wort der Schrift aus und blieb den ganzen Weg bei ihnen. So ist Jesus, der kommt zu uns und erklärt uns durch sein Wort, der redet zu uns. Ja. So wie Johannes 1,14, und das Wort wurde Fleisch. Ja. Und das ist dem Anliegen von Jesus heute noch sein Anliegen, unsere Glaubensflammen anzufachen. Wenn wirklich nur Glimmen ist, dann muss also immer geblasen werden, dass es plötzlich. Und das muss irgendwo neues, also mal so Holz oder Kohle, also mal reingetan werden, dass es wieder Flammen kommt. Ne? Und diese Holz und Kohle, das ist das Wort Gottes. Ja. Und nachdem sie zu Tisch zusammenstand, teilte Jesus das Brot und verschwand. Da wurde ihren Augen geöffnet und sprachen: Brannte nicht unser Herzen in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Lukas 24, Vers 32. Brannte nicht unser Herz. Ja. Ja, das ist also die richtige Einstellung. Aber er redet mit uns nur, wenn wir hören wollen. Ja, unser Wille ist gefragt. Aber es ist wichtig, dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen und dürften um geöffnete Augen bitten. Wenn wir uns also mal also wirklich sperren, das will ich nicht, das verstehe ich nicht, das ist also was anderes. Aber wenn wir dann sagen, Herr, rede du zu uns. Das war mein Lieblingslied in der Gemeinde, woher ich komme, in Nürnberg. Die Brüder haben gesungen, Herr, rede du zu uns. Also ein sehr wunderbares Lied. Ja. Ja. Wir müssen neue entzündet werden. Ja. Und dann vergessen wir unsere Müdigkeit. Ja. Und machen sich sofort auf den Weg mit dem frohen Nachricht, Jesus lebt. Jesus lebt. Und die letzte Beschaffenheit, ein feines, gutes Herz. Ja. Mehrmals finden wir in der Bibel, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf, aus. Ja. Aber wenn wir dann sehen, also in die Geschichte, Vergangenheit oder das heutige Geschehen in unserer Welt, dann finden wir hier eine Bestätigung dieser Aussage. Da brauche ich euch nicht, also meine Sohn, bitten, also um die Nachrichten zu hören. Das reicht aus. Die Welt ist böse. Ja. Ja, in Gleichnis von Jesus, von dem vierfachen Ackerfeld spricht Jesus von Menschen, die das Wort hören und behalten, in feinen und guten Herzen. Ja. Alle anderen drei haben die also mal also wirklich, also nach einer Zeit wirklich alles vergessen. Aber wenn wir Jesus Wort hören und auf unser Leben wirken lassen, dann wird unser Herz nicht bleiben, wie es ist. Es bedarf einer Veränderung, etwas Neues. Unser neues Herz braucht Pflege. So wie mein Auto, alle einmal im Jahr muss ich also zum Reinigung, muss also mal also zum Werkstatt. Es ist gut, weil also danach weiß ich, dass es mindestens also einigermaßen in Ordnung ist, wenn ich also wegfahre. Alle zwei Jahre muss ich zum TÜV. Ja. Bei meinem Herz, vielleicht brauche ich auch einen TÜV, aber ich weiß noch, alle zwei Jahre genug. Ja. Gottes Wort hat eine veränderte Kraft, dass aus dem bösen Herzen ein feines, gutes Herz werden kann. Ja. Ja, und dann brauchen wir diese Pflege, solange es mir gut geht, glaube ich. Wenn die Zeiten schwieriger wird, dann weiche ich zurück. Mein altes Temperament kommt zum Vorschein zurück. Ich bin so bequem, dass ich mein altes Leben behalten möchte. Ich bin nicht entschlossen, dem Herrn alles zum Opfer zu geben, zum Teilen. Ich habe das Heil angenommen, aber mein Herz ist geteilt. Aber dann gibt es ein feines Herz. Es ist wie lockeres, tiefes und reines Heikeland. Das sehen wir jetzt also auf dem Land hier, dass also wirklich Furchen, ja, gelegt werden. Und danach wird also man also wirklich, man sieht schon, das ist locker, das ist luftig, das kommt gut an. Ja. Schaut doch mal, wenn die also Richtung also Fränkische Schweiz auf die Wiesen, also wird viel bearbeitet. Ja. Ja, ein feines Erz ist durch Buße locker und rein gemacht. Ja, ein feines, gutes Erz. Dann kann man also wirklich da mit frohem Herzen, also man also wirklich sehen und es wird also wachsen. Es verlangt nach dem Trost des Gotteswortes und nimmt es wirklich auf. Ein feines, gutes Herz kämpft alle Tage in Jesu Kraft gegen alles, was ihm schaden könnte. Ja, ist ein Kampf. Es ist nicht etwas, wo bei uns hineingelegt ist und dass das automatisch ist, sondern das ist ein Kampf. Ja. Ja, in Römer 8 zum Schluss beschreibt Paulus, wir sind vorher bestimmt, dass wir gleich sein sollen dem Bild Jesus. Das bedeutet, dass unser Herz seinem Herzen immer ähnlicher werden darf. Und das geschieht, indem wir ihn anschauen, dabei werden unsere Herzen verwandelt. Nachfolge ist Herzenssache. Amen.